Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
Die Welt zu retten dürfte ein gutes Gefühl sein. Für einen Superhelden nehme ich mal an. Zumindest stelle ich mir das sehr emotional vor, ja, wenn ich mich in so einen Superhelden reinversetzen würde, so die Welt zu retten. Voller Euphorie und Stolz würde ich große Dinge vollbringen, die Welt vor Gefahren schützen. Ich würde die Freude genießen, die Freude der Anerkennung, der Bewunderung vielleicht seitens der Öffentlichkeit, würde mir gefallen. Der positive Einfluss auf das Leben anderer könnte mir Freude bereiten. Natürlich würde dann auch ordentlich das Adrenalin in meine Venen schießen und die Aufregung, der ständige Kampf gegen das Böse und die Bewältigung großer, gefährlicher Aufgaben. Spannung und Action. So stelle ich mir das zumindest vor, dass da immer was los ist. Not bad. Nicht schlecht. Das alles könnte sein, wenn ich ein Superheld wäre. Aber ich bin keiner. Surprise, surprise. Gott sei Dank bin ich kein Superheld. Aber ich kenne einen. Persönlich. Und das ist nämlich Jesus Christus. Der König der Könige, der Herrscher über alle Herrscher, der Könige einsetzt und absetzt, der sich um die Spatzen kümmert, um die Blumen, um die Natur und um mich, dieser Gott, der sich auf den Weg gemacht hat und sich mir ganz persönlich uns allen, den Menschen, vorgestellt hat. Vom Unbekannten oder Vergessenen zum Freund, zur Liebe unseres Lebens. Und wenn ich an diesen Superhelden, an den Helden glaube, Jesus Christus, dann bin ich sein Kind. Als Kind dieses Helden mit seinen unglaublichen und einzigartigen Fähigkeiten, wie die Bibel ihn auch beschreibt, ist es Gottes Wunsch zu dienen, als Kind Gottes. Ja, vielleicht schlummert in dem ein oder anderen von uns dann der Wunsch, die Welt ein Stückchen besser zu machen, die Welt ein bisschen zu retten, indem wir dienen. Und wir haben gestern festgestellt, die Liebe gibt. Liebe gibt, sie dient von Herzen. Und es kommt aus der Gottesliebe zu uns, dann zunächst aus der Nächstenliebe. Dann wollen wir motiviert, dass wir Jesus Freude bereiten wollen, wollen wir uns ihn als Vorbild nehmen für selbstloses Leben. Vielleicht verspüren wir den Wunsch, dazu beizutragen, Heilung, Liebe, Vergebung, Hoffnung auf dieser Welt zu verbreiten. Die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in dem wir dienen, zu einem sichereren Ort. Und natürlich haben wir die biblischen Aufträge, ne? Die Drei-Engels-Botschaft, dann den Missionsauftrag. Das sind zentrale Aufträge in unserem Leben, in unserer Theologie. Führt sie zu Christus, verbreitet den Glauben, es geht um die Rettung der Welt. Und es kann ganz viele Gründe geben, sich zu engagieren und zu dienen. Ein Beispiel von mir, ich bin ins Theologiestudium gezogen nach Bogenhofen, motiviert. Ja, danach geht's in die Gemeinden, da wird dann Tacheles gesprochen, machen wir, da wird endlich so gepredigt, dass es Erweckung gibt. Puh, jawohl, jawohl, Johannes. Und jetzt bin ich einige Jahre schon im Dienst und ich merke, die Mühlen, sie mahlen anders. Das Leben funktioniert so, wie ich es mir manchmal nicht vorgestellt habe. Vielleicht hast du auch solche Momente schon gehabt, wo du gemerkt hast, das Leben, auch im Glauben, es funktioniert nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Gott, warum bewegst du da nichts? Warum bewegt sich da nichts? Da muss doch mal was verändert werden. Jalla. Da werde ich jetzt mal die Ärmel hochkrempeln, Hand anlegen und dann wird gerockt. Ich habe hier genug Energie. Ich möchte zwei Beispiele aus der Bibel anführen von zwei Brüdern. Ich bin gewiss, dass wir sie im Himmel wiedersehen werden. Nummer eins ist unser Mose, der große Mose. Ein Inbegriff von gottgöttlicher Sendung. Ja, ein großer Mann, mindestens 5 Bücher geschrieben, große Verantwortung, großes Volk, großer Auftrag, große Wirkung. Bis ins Neue Testament ist Mose der Mann. Ja? Er genießt einen exzellenten Ruf. Und da wollen wir jetzt tiefer mal einsteigen. Ich habe euch gestern eine Referenz zu dem Liebe-Gib gegeben, Mere Adventism von Jeffrey Rosario und David Asherick. Und hier, wenn jemand sich ein bisschen vertiefen möchte in dieses Mose, Berufung und so weiter, kann ich einen Vortrag von Hans-Joachim Eckstein empfehlen, Gott begegnet Mose, als kleine Fußnote-Referenz. Also, wir steigen in das Leben von Mose ein. Wir kennen das aus der Kindersabbatschule. Die Israeliten, sie stecken in der Sklaverei fest. Die Ägypter, sie gehen an die neugeborenen Jungs. Moses Mutter versteckt ihn in einem Körbchen, im Schilf. Und dann durch die Fügung kommt die Tochter des Pharaos. Und wunderbar, die leibliche Mutter wird dann die Amme und so weiter. Und Baby Mose ist safe. Jawohl, Baby Mose. Und er wird der Adoptivsohn der Pharaos Tochter. Das klingt doch perfekt nach den besten Startbedingungen für jemanden, der das Volk Israel retten möchte, obwohl er Sklave ist. Mose hat bestimmt die allerbeste, die beeindruckendste Ausbildung genossen, die man sich damals vorstellen konnte. Viel Ahnung von Waffenkunst, Diplomatie, Wissenschaft, Kriegsführung, Führung. Er war top ausgebildet und er sammelte da sicherlich eine Menge Erfahrung. Da gehen wir jetzt mal in den Text rein. 2. Mose 4, Vers 11. Als Mose erwachsen geworden war, ging er zu seinen Landsleuten und sah, wie hart sie arbeiten mussten. Dabei beobachtete er auch, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. So, versuchen wir ein bisschen Empathie zu entwickeln. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das kann ich nicht mit ansehen. Mose, er erkennt das Leid und es ist Grund genug für ihn, etwas zu tun. Klar, man sieht das Elend, das Leid, die Ungerechtigkeit. Nicht in irgendeinem Short oder in einem Reel, sondern hautnah. Und dann merkt ihr vielleicht so, nee, da muss ich jetzt eingreifen, das geht nicht. Da ist Bedarf, da ist Not. Und ich bin doch zum Dienen berufen. Ich muss jetzt eingreifen. Und das Einzige, was ich jetzt habe, ist vielleicht meine Faust, mit der ich dienen kann in dem Fall. Ich diene dem Volk Gottes. Und das war Motivation genug für Mose. Ich baue dem Aufseher, dem ägyptischen Aufseher, mal eine richtig ein. Warum noch irgendwelche speziellen Anweisungen von Gott erwarten, abfragen, wenn die Not mir direkt ins Gesicht springt? Also greife ich ein, ich bin gut ausgebildet, ich weiß Bescheid, zack, und er legt los. Vers 12. Mose schaute sich nach allen Seiten um. Und als er sich vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, erschlug Mose den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. So. Aufseher tot, so ein kleines bisschen die Welt gerettet, ein bisschen gedient, ne? Am nächsten Tag ging Mose wieder hinaus und sah, wie zwei Hebräer miteinander stritten. Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk? Fragte er denjenigen, der im Unrecht war. Wer hat dich denn zu unserem Aufseher und Richter ernannt? Entgegnete der Mann. Willst du mich etwa auch umbringen wie den Ägypter? Mose erschrak und dachte, nun ist die Sache doch herausgekommen. So sauber hat er dann doch nicht gearbeitet im Auftrag der Gerechtigkeit. Und der Pharao bekommt dann Wind davon. Als der Pharao davon erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose jedoch floh vor dem Pharao in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen. Die Sache ist völlig eskaliert. Völlig. Der Schuss ging komplett nach hinten los. Denn nun heißt es für Mose, einfach raus. Ich muss weg hier. Ich bin in Lebensgefahr. Vielleicht kennen wir da so ein, zwei Parallelen in unserem Leben zu unserer Karriere als Diener, als Dienerin, als Retter, als Helfer. Wir müssen doch die Welt ein Stückchen besser machen. Sie vielleicht retten, verantwortungsvoll wie wir sind. Aber was ist, wenn wir es gut meinen, unser Bestes geben und die Welt scheint es nicht zu interessieren? Was sind die Folgen? Jetzt bei Mose wahrscheinlich. Sprachlosigkeit, Verzweiflung, Frustration, dienen, geben. Nein, danke. Mose flieht dann nach Midian und er heiratet dann dort und sitzt dann 40 Jahre das mit den Schafen aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ein Dienst sein soll. Ich selbst bin nicht 40 Jahre alt und Mose sitzt 40 Jahre dort mit den Schafen in der Wüste. Wie hat er seinen Alltag verbracht mit den Schafen in der Einöde? Da kommen doch mal vielleicht Fragen auf. Was soll das? Was soll das, Gott? Ich habe dir doch alles in diesem Moment, als es drauf ankam, zur Verfügung gestellt. Ich habe dein Volk gerecht. Oder etwa nicht. Sicher, ich hätte mich besser umschauen können, war mein Fehler. Aber den Gaffern hättest du ja die Augen zumachen können. Die hättest du mit Blindheit schlagen können. Dann wären wir ein gutes Team gewesen. Was ist los mit dir, Gott? Ich war bereit, loszulegen, zu dienen, wenn man so will. Und du anscheinend irgendwie nicht. Und es ist ganz wichtig, hier eine ganz entscheidende Nuance, eine Feinheit in unserem Leben mit Gott. Eine Kleinigkeit, eine vermeintliche Kleinigkeit, die keine Kleinigkeit ist. Höre ich auf Gott, auf ihn, wenn es um das Leben geht und wenn ich lieben soll und geben soll, dienen soll, frage ich ihn. Wenn ich vielleicht nicht gleich eine Antwort erwarten kann oder Antwort bekomme, auch wenn mal ich Stille aushalten soll, aushalten muss, die sich wie eine Spannung anfühlt, ja. Der Wunsch Gottes, dass die Welt von ihm erfährt, dass so viele wie möglich errettet werden, der besteht. Gott wünscht sich 100% Einsatz, Hingabe, das steht außer Frage. Was aber die Geschichte vom großen Mose in Frage stellt, ist, dass wir im Wunsch, Gutes zu tun, zu dienen, vielleicht gar nicht wirklich dienen, Gott dienen, der Sache dienen. Es besteht die Gefahr, dass wir gute Dinge, Hilfseinsätze, Evangelisation, Mission, dienen, im Alleingang machen. Und da setze ich ein ganz großes Fragezeichen dahinter. Und die Geschichte von Mose auch. Wir bewerten. Und wir gehen mit dem, was wir haben, gehen wir einfach drauf. Im Fall von Mose war das die Not des Volkes, die ihn berufen hatte, so wie er meinte, aktiv zu werden. Und die Geschichte von Mose, und das ist ein Hauptpunkt heute, sagt uns, Not in dieser Welt ist nicht automatisch deine persönliche Berufung. Lasst mich bitte ausreden. Ich möchte es noch weiter differenzieren. Ja, Dienst ist grundsätzlich unsere Berufung. Nächstenliebe, Fürsorge gegenüber den Armen, Kleidung geben, Essen geben, Waisen und Witwen besuchen und so weiter, Fürsorge. Aber Not oder Notstand ist nicht automatisch unsere Berufung zum Dienst. Not zu sehen, ihr entgegenzutreten, ja, 100%. Die Frage ist, wie, wo und wann? Und die Frage ist nicht, ob du es kannst primär. Wenn da wieder ein Spendenaufruf kommt, oh, das Abendland und die christlichen Werte sind am Abstürzen und wenn du jetzt nicht spendest, dann geht alles den Bach runter und so weiter. Und dann sagst du, ja, 100 Euro tun mir nicht weh, 500 Euro tun mir nicht weh, keine Ahnung, wie reich oder herausfordernd finanziell du aufgestellt bist. Es ist nicht die Frage, was du geben kannst, was dir wehtut oder nicht. Die Frage ist in deinem Leben, hast du Gott gefragt, was er davon hält? Wie du deine Zeit, dein Geld investierst, wie du austeilst, wie du gibst. Und es ist nicht mit erhobenem Zeigefinger gemeint, sondern es ist ein Aufruf, sensibel zu sein, dass wir uns nicht verrennen, auch als Gemeinde, als Kirche. Wir haben das schon immer so gemacht. Und was kommt dabei raus? Fragezeichen. Oder was ist dabei rausgekommen? Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern uns zu fragen, woran orientieren wir uns? Und dass wir am Ende nicht irgendwo eingreifen oder investieren oder rundrum hantieren oder rumfuhrwerken, wo wir glauben, denken, dass da Not am Mann ist, dass das mein Auftrag ist, mein Dienst und wir komplett in eine falsche Richtung gehen. Hab ich euch noch? Seid ihr da? Hör ich ein kleines Amen? Ja, das ist ganz wichtig. Um meinen Punkt zu verdeutlichen, gibt es noch ein zweites Beispiel von Bruder Petrus. Wir befinden uns im Garten Gethsemane. Jesus wird festgenommen. Und Petrus, was denkt sich Petrus? Das kann ich mir nicht bieten lassen. Ich habe so viel investiert in Jesus. Jesus ist mein Man. Und er säbelt in seinem Sendungsbewusstsein dem armen Malchus das Ohr ab. Plötzlich zog Simon Petrus das Schwert, das er bei sich hatte, und hieb damit auf den Sklaven des Hohenpriesters ein. Dabei schlug er ihm das rechte Ohr ab. Der Mann hieß Malchus. Und jetzt? Kurze Pause. Ist doch völlig verständlich. In dieser Situation, es scheint alles zu eskalieren, kaputt zu gehen. Es bröckelt meine Vorstellung vom Reich Gottes, vom Glauben. Und dann, was habe ich noch hier? Ein Schwert. Und dann drauf. Und was bekommt er von Jesus gesagt? Steck das Schwert weg. What, Jesus? Hast du keine Augen im Kopf? Das Ding, das entgleitet uns gerade. Du wirst gerade festgenommen. Das Einzige, was ich hier in meinem Leben gerade habe, in dieser Situation, ist das Schwert und ich setze es für dich ein. Steck das Schwert weg, Johannes. Das höre ich überhaupt nicht gerne. Wie oft habe ich als Christ, als Pastor in gewisser Weise, in einem gewissen Sinn selbstgerecht gehandelt? Ich habe es gut mit dem Dienst gemeint, in Wort und Tat, aber habe Gott nicht wirklich gefragt. Ich glaube, dass wenn wir so reagieren, oh, ich muss jetzt, dass wir in einer gewissen Art selbstgerecht handeln. Ich überblicke die Situation und ich werde jetzt intervenieren. Ich greife ein. Und die Geschichte, sie entwaffnet mich im Dienst für Gott. Wie wenig verbringe ich Zeit, bevor ich meine E-Mails mache, bevor ich reingehe in Konflikte, in Termine, wie wenig Zeit verbringe ich mit Jesus, um zu fragen, Herr Jesus, ich brauche eine klare Ansage. Wie wichtig, wie zu oft sind mir die E-Mails wichtiger, ich muss das noch machen, meine To-Do, zack, 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 zack. Das, was ich habe, das gebe ich dir, Herr Jesus. Aber dass ich ruhe, dass ich ankomme, das ist ein harter Kampf, das ist der eigentliche Kampf. Steck dein Schwert weg. Und wie schön ist es, dass Jesus das Ohr von Malchus heilt. Und das ist das Traurige, das Widersprüchliche hier in dieser Geschichte. Jesus beseitigt die Sauerei. Den Scherbenhaufen, den Petrus in seinem Sendungsbewusstsein verbockt hat, verschuldet hat, in seinem Wunsch zu helfen, zu dienen. Und Petrus war sicherlich not amused. Und er ruft auch uns heute zu. Nein, mein liebes Superheldenkind, ich bin alles, was du brauchst und was du gerade hast. Geh zu ihm mit deinen Talenten, deiner Ausbildung, deinem Geldbeutel, deinen Netzwerken, deinem Kühlschrank, deinen Sparplänen, alles super Sachen. Und vertrau dich ihm an. Hör in dich hinein. Was geht in dir vor, wenn du dienen möchtest? Was fühlst du? Wie kannst du deine Gedanken ordnen? Wie sollst du reagieren in solchen Situationen? Das sind ja Extremsituationen, ne? Wir sprechen jetzt hier nicht von Hundewelpen retten oder sowas, ne? Oder eine Suppe kochen. Und dennoch ist das Prinzip dasselbe, in mich hineinzuhören. Und wenn das wichtig ist, super wichtig ist, dann ist Folgendes super duper wichtig, sensibel dafür zu sein, dass nicht meine eigene Vorstellung oder meine Reaktion der Weg ist, Situationen und Herausforderungen zu lösen. So wie Mose und Petrus auf ihre eigenen Wegen stolperten, sind auch wir schnell und meisterhaft darin, aus unserer eigenen Stärke und unserem eigenen Verständnis heraus, so muss es funktionieren, zu handeln, anstatt auf Gott zu vertrauen oder auf seine Führung zu hören. Gott hat den Überblick, nicht ich. Ihm gehört dein Leben, weil er seins für dich gegeben hat. Und er meint es gut. Ihm gehören alle Ressourcen. Wir sind die Verwalter. Was auch immer heute, morgen oder übermorgen in deinem Leben ansteht, frage Gott, was ist gerade dran? Egal, was gerade nervt, was anklopft, was anfragt, ist das eine gute Idee, Gott? Ich möchte nicht das zuerst bearbeiten oder Priorität geben, was drängelt, was nörgelt und zuppelt und zappelt. Sondern ich möchte dir die Prio geben. Ich brauche deine Sicht. Er sieht alle Probleme dieser Welt, die Nöte dieser Welt. Er schläft und schlummert nicht. Das ist der große Unterschied auch zu mir. Er sieht die Ukraine. Die Herausforderungen in Europa, in Gaza, überall in Afrika. Echt übel. Es gibt überall ständig Probleme. Außerhalb meines Lebens zusätzlich. Not. Wenn wir Gott nicht fragen, wie, was, wo, können wir persönlich an der Not, an dem Bedarf der Welt um uns herum zerbrechen, zugrunde gehen. Wir sind nicht verantwortlich für die Not dieser Welt. Das ist unser Vater im Himmel. Unsere Aufgabe ist es, gehorsam zu sein, treu zu sein. Zu fragen, was ist jetzt heute dran? Das Date mit Gott, sprich darüber. Ich brauche deine Sicht auf die Dinge zum Dienen, um die Liebe, die du mir geschenkt hast, in dem Rahmen auf gesunde, heilsame Weise weiterzugeben, auf natürliche Weise. Ich brauche deine Ausrichtung. Und wenn ich Jesu Ausrichtung habe, dann habe ich auch seine Vollmacht. Dann ist er verantwortlich. Im Fußball ist es so, ne? Wer wird zuerst gefeuert? Der Trainer. Warum? Weil er die Verantwortung hat. Er sagt, du musst dorthin, geh dorthin, Pressing, Dribbeln, zack, dort. Das ist der Trainer, das ist die Verantwortung. Und wenn die Spieler drauf hören, dann wird abgesahnt, so wie wir es letzte Woche erlebt haben in der Champions League. Und die Frage ist, hören wir auf Gott? Dieser Zugang soll jetzt aber nicht bedeuten, dass wir aus dem Dienstag einen Freitag machen. Oh, das ist nicht meins. Ich habe gebetet. Ich habe vielleicht keine Lust. Nein, das ist mir zu viel. Dienstag ist 7 Tage die Woche. Und wir machen uns es vielleicht dann manchmal zu einfach, zu sagen, nee, gerade nicht, egal ob ich im Palast oder als Fischer in einfachen Verhältnissen aufgewachsen bin, mein Leben geführt habe. Für Gott sind deine und meine Stärken genauso wenig entscheidend, wie unsere Schwächen ein Hindernis ist, für ihn uns zu benutzen, zum Dienen. Ich glaube, unsere Schwächen nerven uns am allermeisten. Es ist entscheidend herauszufinden, wozu ich eigentlich gesandt bin und was meine Aufgabe ist. Es ist nicht der Weg zu sagen, ah ja, ich fange irgendwo an und hoffe, dass es schon irgendwie funktioniert. Ich kann nicht ohne Gott, wenn ich dienen möchte. Es ist wichtig, Nein zu sagen. Aber dann nicht auf der Couch kleben zu bleiben. Ja, chill, schauen wir mal, passt schon. Ist nicht meins. Nein, immer den Dienstag vor Augen behalten. Weil Gott dir ganz persönlich was Einzigartiges gegeben hat, was nur dir gehört. Und du musst das Volk nicht aus der Gefangenschaft befreien. Ein Meer teilen oder irgendetwas tun, was Gott nicht von dir möchte. Wenn wir Nein sagen, mein Dienst sieht so und so nicht aus. Ich mag das nicht, ich kann das nicht. Vielleicht mit wildfremden Leuten zu sprechen über Gott, über ihre Nöte, über das Weltgeschehen, ist gar kein Problem. Überleg dir aber, sei fair, überleg dir Alternativen. Wie kann dein individueller Diensttag, Lifestyle aussehen? Nicht wie dein Jugendleiter das macht oder dein Lieblingsinfluencer auf YouTube oder auf Telegram oder dein Pastor oder der Heimatmissionsleiter oder der erste Diakon. Fühl dich frei, Nein zu sagen. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern gleich dich mit Jesus ab. Überleg dir ehrlich und konsequent, was dein Ausdruck des Liebegebens ist, des Dienens ist. Und grundsätzlich glaube ich, dass Gott sich wünscht, dass wir mit wachsamem Auge durch den Alltag gehen. Und es fängt bei kleinen Taten an. Bei alltäglichen Taten. Wir müssen keine Ritter sein, die Jungfrauen in Nöten retten, Superhelden oder große Könige, die große Schlachten schlagen. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Jesus vertraut dir Menschen an, denen du mit Hingabe ganz natürlich mit einem liebenden, dienenden Herz begegnen kannst. Und da möchte ich kurz euch mit an das Ende dieser Welt mitnehmen, zum Weltgericht, wenn Jesus wiederkommt. Wenn Jesus wiederkommt, so beschreibt Matthäus 25, trennt er die Menschheit in zwei Gruppen. Einmal rechts sind die Schafe, links sind die Böcke. Die einen zum Leben, die anderen zum Tod. Ich lese euch das mal vor. Und da sagt Jesus zu den Schafen, nehmt das Reich in Besitz, das schon seit Gründung der Welt auf euch wartet. Denn als ich Hunger hatte, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, gabt ihr mir zu trinken. Als ich fremd war, habt ihr mich aufgenommen. Als ich nackt war, habt ihr mir Kleidung gegeben. Als ich krank war, habt ihr mich besucht. Und als ich im Gefängnis war, kamt ihr zu mir. Und da sagt Jesus nicht zwei wichtige Sachen. Mindestens. Nummer eins. Ihr habt keinen Ausschuss gegründet, als ihr die Not gesehen habt. Ganz wichtig. Ich möchte das nicht komplizierter machen. Ich glaube, eine intuitive, impulsive Handlung der Gerechtigkeit, der Fürsorge, der Empathie, der Hilfe ist absolut im Jesu Sinne. Herr, werden dann die Gerechten fragen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig oder dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und aufgenommen? Wann hattest du nichts anzuziehen und wir haben dir die Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis oder haben dich besucht? Darauf wird der König erwidern, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringen geachteten Geschwister getan habt, das habt ihr auch für mich getan. Nummer zwei, was hier Jesus sagt, ist, bei aller Schönheit über Offenbarung 12, 13, 14, Daniel 7 und 8. Die größte Bibelstunde, die ihr geben könnt, ist, wenn ihr den Menschen mit eurem Herzen wahrnehmt. Wenn ihr den Menschen seht in seiner Zerbrochenheit, in seiner Not. Ich glaube, dass diese Bibelstunden, die wir geben, die führen dazu, dass wir so ticken, weil wir dann Jesus besser kennenlernen. Der Dienst wird der Maßstab sein, wenn Jesus die Menschheit trennt. Und wie machen wir das? Wir hatten gestern den Text aus 2. Petrus 1. Wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, um das zu tun, über das er sich freut. Das ist der Schlüssel, das ist der Game Changer. Jesus besser kennenlernen, wie er mit Menschen umgegangen ist. So, auf der anderen Seite haben wir dann die Böcke. Herr, wann haben wir dich jemals hungrig oder durstig oder als Fremden nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Und er wird ihnen erwidern, ich versichere euch, das, was ihr mit den geringsten Brüdern und Geschwistern unterlassen habt, das habt ihr auch an mir unterlassen. Ich glaube, hier wird das Herz Gottes bei den Menschen, die beschenkt wurden und Jesus in ihr Leben reingelassen haben, ganz, ganz deutlich. Jetzt nehmen wir mal den Fall an, um das ein bisschen abzuspüren, wie sehr haben wir das Anliegen Gottes, das Herz Gottes für die Menschen verstanden? Hypothetisch, hätte Fahrradkette wieder. Wir sitzen hier selig zusammen, singen wunderbare Lieder, die Engel singen mit. So wunderbar ist es hier. Und die Tür öffnet sich. Wir haben selig gebetet, wir hören gerade eine Ansprache. Und wir drehen uns um, die Tür öffnet sich und es kommt eine Prostituierte rein. Kommt von der Nachtschicht. In ihrer Arbeitskleidung. Wir sehen, riechen, es ist eine Prostituierte. Wie würden wir intuitiv reagieren? Was sucht die denn hier? Hat die falsche Ausfahrt genommen? Puh. Wenn ich die jetzt anfasse oder mit ihr rede, boah, was passiert da? Und diese Prostituierte, das wissen wir nicht, hat in ihrem Herzen eine große Sehnsucht nach Freiheit. dass sie geheilt wird, dass ihre inneren Ruinen geheilt werden. Und deswegen ist sie hier, sie hat gegoogelt. Wo finde ich Jesus? Und in der Hoffnung, Jesus zu finden, in der Gemeinschaft der Heiligen im besten Sinne, sucht sie Zuflucht. Wie reagieren wir? Wie würden wir reagieren? Nicht nur hier, die wir schön heute selig schmatzen können und sagen, ja, wir wollen dienen, wir sind geliebt. Was passiert, wenn wir irritiert werden? Wenn wir herausgefordert werden in unseren Mustern? Und hinter dieser Irritation steckt ein Mensch. Diese Dame war selber ein kleines Kind, hat gelacht, Mama, Papa, hat geweint, hat ihre Erfahrungen gemacht und diese Erfahrungen, ihre Entscheidungen haben sich so angehäuft und sie dazu geführt, dort jetzt zu sein als Prostituierte. Aber sie ist trotzdem noch ein geliebtes Menschenkind. Mit ihren Nöten, mit ihren Sehnsüchten, vielleicht mit ihrem Zerbruch im Herzen, so wie wir auch. Ein wunderschöner Mensch, der Träume hatte, vielleicht noch Träume hat, geliebt wurde, geliebt werden will, so wie wir. So steht sie da, in ihren Arbeitsklamotten, das, was sie einfach hat, aufgebrezelt und sie möchte mehr von Jesus wissen. Wie würden wir antworten? Überforderung, Distanz, Abscheu? Und ich wünsche uns von ganzem Herzen, es muss keine Prostituierte sein, dass wir die Größe und Schönheit und Herrlichkeit Jesu kennengelernt haben und dass wir wissen, wie sehr Gott diese Frau liebt und sie hierher gehört. Wer würde aus einer natürlichen Herzenshaltung diese Frau ganz natürlich willkommen heißen? Schön, dass sie da sind. Ganz natürlich. Und ich glaube, diese Attitude, diese Einstellung wird in Matthäus 25 beschrieben. Hä? Jesus, wann hab ich das gemacht? Keine Ahnung. Und Jesus denkt sich, ja, dieses Menschenkind, dieses Superheldenkind, es hat zugelassen, dass ich es kneten darf, dass ich es gestalten darf. Und auf ganz natürliche Weise ist die Liebe zum Dienst geworden. Und das wünsche ich mir von ganzem, ganzem Herzen. Für mich. Weil ich es nicht kann. Aus mir heraus. Es gibt einen Text, den ich uns mitgeben möchte. Als Reflexion. Auch wieder, Jesus konfrontiert die Menschen, die in seinem Namen gehandelt haben. Und er sagt, nicht jeder, der dauernd Herr zu mir sagt, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. An jenem Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, haben wir nicht in deinem Namen, mit deinem Namen geweissagt? Herr, habe ich nicht in deinem Namen einen ägyptischen Aufseher erschlagen? Herr, habe ich nicht in deinem Namen ein Ohr abgeschlagen? Oder haben wir Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen Wunder getan? Und was sagt Jesus? Doch dann werde ich ihnen unmissverständlich erklären, ich habe euch nie gekannt. Macht euch fort. Ihr habt nie auf mich gehört. Es ist die Zeit jetzt, auf Gott zu hören. Nicht aus Angst, dass wir bestraft werden, sondern aus dem Wunsch heraus, das Herz Gottes für unser Leben zu erkennen, in Anspruch zu nehmen. Und ich habe jetzt eine Aufgabe für euch. Holt mal euer Handy raus, wenn ihr es nicht hier schon habt und auf Instagram rumsurft. Ich weiß, die zwei Beispiele, die wir jetzt durchgemacht haben, waren große. Männer des Glaubens. Petrus, Schwergewicht, Mose, ein Schwergewicht. Und deshalb ist es nochmal wichtig zu sagen, die kleinen Dinge im Leben, sie zählen. Jesus sagt, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist auch in den großen. Jeder von euch ist wunderbar und hat wunderbare Dinge bekommen von Gott, die ich nicht habe. Ist wunderschön. Ihr seid wunderschön. Und ich möchte, oder es ist eine Einladung, dass ihr euch jetzt fragt, was kann ich in meinem Leben tun? Kleine Dinge des Dienens, die mir Freude bereiten würden, die ganz natürlich kämen. Gibt es vielleicht in meiner direkten Nachbarschaft eine alleinerziehende Mutter? Ich sage euch, das kann die übertragene Hölle auf Erden sein. Wenn es Kinder gibt, die du alleine erziehen musst und du Geld anschaffen, ins Haus bringen musst und niemand dir hilft, du nicht wahrgenommen wirst. Gibt es in deiner Klasse vielleicht im Studiengang jemand eine Randgestalt, die vielleicht nicht so aussieht wie die anderen, die vielleicht nicht so riecht wie die anderen, sich nicht so verhält, sie unscheinbar ist? Wie wär's, wenn du sie mal zu einer heißen Schokolade einlädst und fragst, wie geht's dir? Was bewegt dich in deinem Leben? Kleine Dinge sind so wichtig. Es fängt immer klein an. Wenn ich zu Hause was Leckeres kochen möchte, fange ich auch erst kleine Schritte an. Zwiebeln, zack, 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 ne, von gestern. Dann kommen die Tomaten und das andere Zeug. Ganz wichtig, kleine Schritte, die können wir heute festlegen. Schreib sie dir in WhatsApp, dir als Nachricht oder in eine Notiz. Überleg, was kann mein Dienst sein, die kommende Woche? Nicht, oh, ich mache erst einen Masterplan. Es kann auch sein, Dienst in deiner zerrütteten Familie. Ne? Alle leben parallel, nebeneinander her. Mal deine Mama in den Arm zu nehmen und sagen, danke Mama, dass du dich so einsetzt. Danke Papa, dass du so treu arbeitest. Mama, wie kann ich dir helfen? Es gibt ein Zitat von Martin Luther King Jr., das ich dir jetzt mitgeben möchte, wenn du dann deine Notizen machen möchtest. Wir werden allseits herausgefordert, in unserem Lebenswerk unermüdlich nach Vortrefflichkeit zu streben. Nicht alle Menschen sind dazu bestimmt, in fachlich qualifizierten Berufen zu arbeiten. Noch weniger steigen in die genialen Höhen der Künste und der Wissenschaft auf. Viele sind zur Arbeit in Fabriken, auf Feldern und Straßen berufen. Aber keine Verrichtung ist unbedeutend. Jede Arbeit, die der Menschheit zugutekommt, hat ihre Würde und Bedeutung und sollte mit allergrößter Sorgfalt ausgeführt werden. Ist ein Mensch dazu berufen, Straßenkehrer zu sein, sollte er kehren, wie Michelangelo malte, wie Beethoven komponierte oder Shakespeare dichtete. Er sollte die Straßen so gut kehren, dass die himmlischen Heerscharen und die Menschen auf Erden dereinst sagen mögen: Hier lebte ein großer Straßenkehrer, der seine Arbeit gut gemacht hat. Nimm dir jetzt Zeit, in der Verantwortung, in der Beziehung, der liebevollen Beziehung zu Jesus, ihn zu fragen, was ist gerade dran? Nicht, was muss gemacht werden, sondern, Herr Jesus, was willst du mir sagen, was gerade dran ist in meinem Leben die kommende Woche? Ich lade euch ein, jetzt noch aufzustehen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus, vielen, vielen Dank, dass du diesen Moment siehst. Du siehst unsere Herzen, du siehst unser Leben und du bist bereit, du bist startklar, jeden Moment. Wir brauchen keinen Termin mit dir zu machen, sondern dein Herz, dein Auge ruht auf uns. Und Herr, ich danke dir, dass du so klare Worte gefasst hast, gefunden hast für uns heute. Wir wollen große Dinge erleben, ja. Es wäre mächtig, wenn wir ein geteiltes Meer vor uns sehen würden oder eine Wolkensäule oder eine Feuersäule. Aber ich glaube, du möchtest viel tiefer gehen. Du möchtest uns andere Wunder geben, noch viel größere Wunder, denn in uns schlummert ein steinernes Herz, ein kaltes Herz. Wie schnell sind wir im Tunnelblick und meinen, die richtigen Dinge zu tun. Wie schnell übersehen wir die Not, die Notleinen, die stille Not vielleicht auch, die unscheinbare Not, die kleine und große Not. Und du möchtest uns ein liebevolles Herz geben, ein fleischernes Herz. Und das ist, glaube ich, das größte Wunder in unserem Leben, im ganzen Universum. Schenke uns die Freude, Herr Jesus, dass wir den anderen wahrnehmen, so wie wir es können und so wie du uns führen möchtest. Und dass wir dir dadurch Freude bereiten. Jesus, lass uns dabei sein, lass uns die Schafe sein, wenn du wiederkommst. Dass wir dann vielleicht mit einer Gänsehaut sagen können, wow, ja Jesus, ich habe das gar nicht gemerkt, dass das so ein toller Dienst war. An dir, an unseren Mitmenschen. Mögest du uns dieses große Wunder schenken, in der Stille und in unserer Zerbrochenheit des Lebens. In unserer Bedürftigkeit. Danke, dass du uns liebst und danke, dass du uns das gibst, was wir brauchen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.